Auch ich möchte Sie nochmal herzlich begrüßen. Schön, dass Sie gekommen sind, um ein bisschen zu schmunzeln, vielleicht sogar zu lachen, vielleicht sogar über irgendetwas nachzudenken. Schön, dass Sie da sind in der Friedenskirche, in der Nacht der Kirchen in Chemnitz. Und hierher haben Sie es wahrscheinlich heute Abend gerade so noch geschafft, oder? Sie waren doch heute bestimmt alle in Dresden. Messias gucken. Es könnte glatt passieren, dass Obama am Sonntag aus Versehen natürlich von den Bürgern aller bedeutenden sächsischen Großstädte zum Bürgermeister gewählt wird. Also in Dresden und in Leipzig. In Chemnitz nicht. Dafür sind die Chemnitzer einfach zu clever. Und beim Wort Bürgermeister etwas sensibel. In Dresden und Leipzig ist das anders. Da darf zum Beispiel, habe ich gehört, die Firma Langnese, kennen Sie die? Die machen Eis. Die darf dort ihre Werbefahnen nicht mehr aufhängen. Wissen Sie auch warum? Die haben zur letzten Kommunalwahl 5% bekommen. Einige meinen ja jetzt, der Obama hätte eigentlich nicht nach Dresden, sondern nach Berlin fahren müssen. Ich bin da ganz anderer Meinung. Der hätte nach Chemnitz kommen müssen. Da hätte er sich am Karl-Marx-Kopf aufbauen können und seinen berühmten Satz zur Finanzkrise noch einmal wiederholt. Der Kapitalismus ist eine Kultur, in der Leute enorm viel Geld damit verdienen, die gesamte Wirtschaft aufs Spiel zu setzen. Und wir hätten ihn dabei leise nicken sehen, den Nischel. Aufs Spiel gesetzt, hat er gesagt, der Obama, klingt ein bisschen nach Casino. Bei Mr. President zu Hause geht es ja nun auch gerade drunter und drüber. Die Amerikaner kommen jetzt dahin, wo wir herkommen. Obama könnte in die Geschichte eingehen als erster Kombinatsdirektor der Vereinigten Staaten von Amerika. Volkseigener Betrieb General Motors. Bei uns hieß das früher VEB Marschall Schukow. Kennen Sie den Unterschied zwischen Sozialismus und Kapitalismus? Im Sozialismus wird erst verstaatlicht und dann heruntergewirtschaftet. Liebe Leute, 50 Milliarden Euro, 50 Milliarden Euro Vermögen sind weg, allein in Deutschland, seit dem Wendeherbst 2008. Ganz böse hat es dabei vor allem die richtig Reichen getroffen. So sagt man jedenfalls, geschätzt, genaues weiß man ja nicht. Aber vielleicht gibt es doch einige, die haben in den letzten Monaten ein kleines Vermögen gemacht aus ihrem großen Vermögen. Wir kriegen also jetzt alle miteinander die Krise. Merken Sie eigentlich schon was davon? Ist Ihnen schon ein bisschen Krisi zumute? Sprit ist billig, Bier ist billig, dieser Abend hier kostet auch nichts. Da macht es doch erst richtig Spaß, das Kapitalismus-Spiel, wenn der Level Krise erreicht ist. Und die Jugend hat jetzt wieder einen neuen Schrei der Superlative. Voll Krisi, ey. Und wenn sie jetzt ihren Alten verschrotten mussten, um der Umwelt was Gutes zu tun, liebe Damen, dann meckern sie jetzt nicht rum und stellen bitte nicht wieder diese nervende Frage: Wie kann Gott das zulassen? Der hat nämlich damit nichts zu tun. Ich muss ihn hier mal eindeutig in Schutz nehmen. Ganz klar, er ist nicht schuld an den Schulden. Gott kennt keine Krisen. Keine Midlife-Crisis, keine Ehekrise und auch keine Finanzkrise. Er hat erst gerade gestern wieder bis unendlich gezählt. Und das zweimal. Neulich hörte ich einen Banker in einem Interview immer wiederholen: Leider Gottes stecken wir noch in der Krise. Leider Gottes. Bra, 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 bra. Was soll das heißen? Zum Leidwesen Gottes? Leidet der mit uns? aber wir leiden doch gar nicht. Oder hat er gemeint, ist halt leider Gottes so, wie es ist, höhere Gewalt eben. Ich nix verantwortlich, ich kleine Mann von große Bank, aber wir alle infiziert mit seltener Krankheit vom Himmel gefallen, da kann man nichts machen. Das ist wieder typisch. Immer wenn es eng wird beim Spielen, dann wird der liebe Gott vors Loch geschoben. Gut, dass er da ist und dass man auf ihn zurückgreifen kann. Religion heißt ja Rückbindung. Rückgriff ist wieder ganz groß im Kommen. Da braucht man ja dann nicht selbst schuld sein an den Schulden. Und Schuld sein ist noch schlimmer als Schulden haben. Jedenfalls, meine lieben Damen und Herren, ich habe heute nochmal mit dem Chef gesprochen. Ich habe ihn ins Gebet genommen wegen der Finanzkrise und er hat mir versichert, er war es nicht. Er hat zwar zwei Testamente gemacht, aber mit Geld hat er nichts am Hut. Und das zweite Testament musste er auch nur machen, weil sein Sohn die Religion gewechselt hat. Gott besitzt keinen einzigen Cent. Und deshalb ist es völliger Blödsinn, ihm diese Krise in die Schuhe zu schieben. Eine militante Atheistenorganisation hat ja unlängst behauptet, die Finanzkrise sei nur deshalb über uns hereingebrochen, weil der Allerhöchste sein Girokonto überzogen hätte. Die haben einfach keine Ahnung von Gott, diese Atheisten. Gott hat die Tiere gemacht, den Ruhetag, die Frau, alles wunderbare Sachen. Kann man nachlesen auf den ersten Seiten der Bibel. Aber das Geld, das wollte er nicht machen. Also haben es sich die Menschen ausgedacht und haben gleich vereinbart, immer dann, wenn sie es haben, nicht darüber zu sprechen. Ich frage mich, wenn man über Geld, das man hat, nicht spricht, warum spricht man dann so viel über Geld, das man nicht hat? Da werden einem die Nullen um die Ohren gehauen, dass uns alle Kommastellen verrutschen. Hier einige zig Millionen Bürgschaften, da einige Milliarden teure Rettungsregenschirme, dort ein paar Billionen Rettungspakete geschnürt. Die müssen übrigens diese dünne Paketschnur genommen haben. Kennen Sie die noch? Da gehen die Knoten so schlecht auf. Deshalb dauert es so lange mit dem Auspacken. Also ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Mir wird jedenfalls davon immer richtig schwindelig. Vielleicht habe ich mich schon angesteckt mit dieser neuen Pandemie. Dieser Virus NIX 0,0. Nebenwirkung, vorgezogene Demenz. Alle reden übers nicht vorhandene Geld und keiner versteht etwas. Verstehen Sie das? Verstehen Sie, wie all diese schwarzen Fantastilliardenlöcher jemals wieder geschlossen werden sollen, wenn man nicht den lieben Gott vorschieben will? Ich meine, der würde das ja lässig abdecken. Das würde er mit dem linken kleinen Finger machen. Aber wir wissen ja gar nicht, ob er das überhaupt will. Vielleicht will er uns die Herausforderung nicht nehmen. Ich meine, er glaubt ja immer noch an uns. Und Sie wissen ja, was das heißt, an jemanden glauben, jemanden ernst nehmen. Bei so vielen Nullen und Schulden machen wir uns die ganze Sache etwas übersichtlicher, einfacher und reden einfach mal über die Einzahl von Schulden. Ich fange also mit dem Singular an, Schuld. Das klingt schon irgendwie negativ, oder? Man braucht nur einen einzigen Buchstaben verändern und es klingt immer noch negativ. Schule. Oder auch Schund. Nimmt man noch einen weiteren Buchstaben dazu, klingt es immer noch furchterregend. Schlund. Schon wieder tut sich ein Loch auf. Und tauscht man noch mehr Buchstaben aus, dann wird es ganz und gar schrecklich. Sexualität. Meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht war es falsch, dass die Kirche beim Thema Schuld immer nur ans Schlafzimmer gedacht hat. Da ist in den Hochhausetagen der Banken offenbar viel Interessanteres geschehen. Seifenblasen pusten. Aber apropos Schlafzimmer, einer meiner Lieblingswitze geht so. Ein Ehepaar liegt im Ehebett im Tiefschlaf. Es ist 2:30. Tiefe Stille. Nur die beiden im Raum. Da schreckt die Frau plötzlich hoch und ruft laut: Ach du Schreck, mein Mann kommt nach Hause. Daraufhin springt der Mann aus dem Bett und versteckt sich im Schrank. Es gibt Dinge, die man nicht sehen kann und die doch im Raum stehen. Zum Beispiel geplatzte Seifenblasen. Ich will Ihnen jetzt mal kurz erklären, wie das gespielt wird heutzutage, was da gespielt wird in den modernen Bankhäusern. Also stellen Sie sich vor, im Erdgeschoss geht's los. Man pustet Seifenblasen in einen Büroraum hinein und kurz bevor die erste Blase platzt, natürlich muss man das rauskriegen, kurz bevor die erste Blase platzt, springen alle schnell ins Nachbarbüro. Da wird dann wieder gepustet und wieder gesprungen und im nächsten Raum wieder gepustet und wieder gesprungen, bis man sozusagen im Erdgeschoss alle Büros durchgegrast hat. Dann geht es eine Etage höher weiter. Jetzt verstehen Sie auch, warum Bankhäuser so hoch wie möglich sein müssen. Je mehr Etagen, umso länger dauert das Spiel. Blöd ist es eben nur, wenn es dann nach oben irgendwann nicht mehr weitergeht. Und noch blöder, wenn jemand den Fehler macht, im Haus nachzusehen, was denn nun da ist. Nichts als ein schreckliches Nichts. Wissen Sie, was mir aufgefallen ist? Dass ständig von Realwirtschaft und Finanzwirtschaft gesprochen wird. Das heißt, die eine Wirtschaft, die ist real, also die ist tatsächlich da, also ein Opel und noch ein Opel, ist ein Opel zu viel? Und dann gibt es neben der Realwirtschaft noch die Finanzwirtschaft. Also so eine Art Parallelwelt, Paralleluniversum. Da ist dann alles bankgeheimnisvoll, verschwiegen, undurchschaubar und immer von geradezu göttlichem Glanz. Nichts lässt sich festlegen, nichts ist sicher, man kann nichts sehen, aber alles ist da. Das ist die Welt der Rendite und der Zinsen. Und weil Zinsen Schulden brauchen, kann diese Welt nicht ohne Menschen leben, die Schulden machen. Und weil in dieser Welt Verschuldung nicht nur erwünscht, sondern zwingend notwendig ist, muss sich in jener Welt, jenseits der realen, also in jener jenseitigen, nicht realen Welt, muss sich in dieser jenseitigen Welt niemand mehr schuldig fühlen. Wenn er Schulden hat, nicht. Und wenn er Schuld ist, auch nicht. Also wundern Sie sich bitte nicht über dieses ständige mangelnde Unrechtsbewusstsein. Das ist einfach systemrelevant. Jetzt ist es heraus, das schreckliche Wort. Systemrelevant. Meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich musste mich lange erinnern, bis ich darauf kam, wann ich das Wort systemrelevant das letzte Mal gehört hatte. Dann fiel es mir ein. Der Schießbefehl an der Berliner Mauer. Merken Sie? Es riecht schon wieder nach leider Gottes. Das ist nun mal, wie es ist. Daran darf man nicht rütteln. Und wenn wir daran rütteln, wissen wir nicht, was passiert. Das setzen wir nicht aufs Spiel. So viel Spiel nun auch wieder nicht. Also werden Milliarden, die man sich ja auch erstmal borgen muss, in die Hyper-Real Estimate gepumpt. Ein System aus Seifenblasen, Schneebällen, Kettenbriefen und Dominosteinen. Von wegen, die spielen doch nur. Die kennen nur ein einziges mögliches Spiel. Dabei heißt Spielen doch, es gibt immer mindestens 2 Möglichkeiten. Selbst im Casino. Und da reden wir noch gar nicht davon, dass Alternativen systemrelevant sind für Demokratien. Es ging schon mal anders und viel besser. Zinsen waren im christlichen Abendland zwischen den Jahren 1050 und 1500 als teuflisches Treiben verboten. Das war übrigens die Zeit, in der in Deutschland die meisten Städte gegründet wurden und die schönen Kathedralen gebaut wurden. Übrigens auch Chemnitz, erstmals 1143 urkundlich erwähnt. Das waren noch Zeiten. Aber das Paradies der Scheinwirtschaft, der Finanzen und des Irreales hat einen Knacks bekommen. Die hohen Priester der Marktwirtschaft registrieren Sündenfall auf Sündenfall. Die Säkularisierung der Finanzwirtschaft schreitet unaufhaltsam voran. Es bröckelt an jeder Ecke. Sogar Porsche ist nicht mehr das, was es mal war. Die Porsche-Fahrer steigen jetzt in Scharen auf Kleinwagen um. Seitdem bekannt geworden ist, dass der Konzern mit 7 Milliarden Euro in der Kreide steht und auch gern so ein kleines Rettungspaketchen hätte. Das ist natürlich massiv image-schädigend, so ein Loser-Auto zu fahren. Also wenn Sie mal einen gebrauchten Kleinwagen vor sich hin zuckeln sehen, sind ja ziemlich selten geworden, und der hat hinten so einen Aufkleber dran, klein aber bezahlt, dann ist das mit Sicherheit ein ehemaliger Porsche-Fahrer. Und falls Sie immer noch einen fahren, handeln Sie schnell. Es kommt der Tag, an dem Sie für Ihren Porsche neue Scheibenwischer brauchen. Dann fahren Sie zur Tankstelle und sagen, ich hätte gern für meinen Porsche 2 Scheibenwischer. Und dann sagt der Tankwart, ist okay, ist ein fairer Tausch. Einige der ganz Großen waren ja ganz clever, die haben schon lange vorgesorgt. Die Firma Conti zum Beispiel hat schon vor x Jahren hier in Chemnitz ihre Grabstelle reserviert. Ist sogar schon ausgebuddelt. Und jetzt wird auch klar, warum das Loch so groß ist. Für Schaeffler mit ist ein Doppelgrab. Sinnig war es zum Beispiel auch, dass sich die WestLB schon seit Jahren diejenigen Bürger gesichert hat, die einmal ihre Schulden zurückzahlen werden. Die meisten wissen es nur noch nicht. Die glauben immer noch, sie könnten nur Punkte sammeln mit ihrer Payback-Karte. Tja, liebe Leute, Payback heißt Rückzahlung. Also jedenfalls, wir machen Schulden, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt, das muss anders werden, also leben wir weiter über unsere Verhältnisse. Ist zwar nicht logisch, aber systemrelevant. Und dann geht alles wie geschmiert. Der Staat, liebe Bürger, liebe Bürgen, das sind wir. Wir verschenken an jedes Kind in Deutschland 100 Euro Taschengeld. Sind die eigentlich angekommen? Die muss er sich borgen, die 100 Euro. Und bei wem borgt er sich die? Bei den Bürgern von morgen. Jedem Kind in Deutschland. Das verstehen Sie nicht, oder? Müssen Sie auch nicht. Glauben reicht. Und nun raten Sie mal, wer die Zinsen für die 100 Euro zahlt. Wissen Sie eigentlich, dass Kredit von Credo kommt? Und Credo heißt, ich glaube. Ich glaube dran, dass ich das, was ich dem da gebe, irgendwann mal wiedersehe. Glauben Sie nur. Wer es glaubt, wird selig. Aber es werden immer weniger, die es glauben. Das System steckt in der Klemme. Eine Kreditklemme. Eine Glaubensklemme. Seit jener Nacht im September, in der 2 Brüder mit Namen Lehmann in der 83. und letzten Etage eines Bankhochhauses in New York beim Seifenblasenpusten gleichzeitig verschieden sind. Seitdem sind immer mehr Gläubige zu Gläubigern geworden. Seit dieser friedlichen Revolution wurden Billionen von Scheinen verbrannt, von denen niemand weiß, ob sie jemals wirklich da waren. Oder hat bei Ihnen in den letzten Wochen jemand geklingelt und gefragt, haben Sie einen Ofen? Da draußen würden 10 Zentner Scheine im Schützenpanzerwagen liegen und die würden Sie gern bei Ihnen durch den Schornstein jagen. Also, ich hätte sofort gesagt, ach, stellen Sie die Pakete erstmal im Flur, verbrennen werde ich sie dann alleine. Aber seien Sie froh, dass Sie nicht bei Ihnen geklingelt haben. Am Ende hätte sich herausgestellt, dass die Scheine hochgiftig sind. Toxisch. Da hätten Sie dann in den nächsten 100 Jahren in Ihrem Garten komplett die Scheine auslegen können, statt Schneckenkorn. Wie hat sich die Welt verändert seit jenem September? Erst lagen die Scheine im Tresor und heute will sie keiner mehr haben. Heute stinken sie vor sich hin. Eigentlich sollten ja diese Scheinchen in diese Bad Banks, diese Moderbanken, da sollten sie so lange liegen, bis sie nicht mehr stinken. Die glauben echt daran, dass das funktioniert. Ganz von alleine. Das wäre das erste Mal, oder? Dass etwas, was lange liegt, nicht anfängt, sondern aufhört zu stinken. Im Alten Testament kann man es nachlesen, die hatten das wesentlich besser gekonnt. Alles vergessen, leider. Einmal im Jahr wurde ein Ziegenbock in die Wüste gejagt. Der hohe Priester hatte ihm zuvor die Schuld des ganzen Volkes aufgelegt, Hand aufs Horn und dann ab in die Wüste. Und dieser Bad Bock sollte dort verrecken, mitsamt der Schuld. Die wären doch niemals auf die dämliche Idee gekommen, das Tier dort regelmäßig füttern zu gehen, oder? Womit wir bei dem Thema Sündenbock wären. Finanzminister Steinbrück hat den Banken neben Schirmen, Paketen, jetzt auch noch Schwimmwesten angeboten. Das macht seine Pläne durchsichtig. Der will wahrscheinlich das giftige Zeug von den Banken auf einen Frachter verladen, auf einen Bad Tank, und die ganzen Vorstandsetagen der Banken mit rein in die Kapitänskajüte einschließen und dann ab mit dem Kutter vor die Küste Somalias. Bleibt am Schluss die Frage, wer ist schuld? Der Geld haben will, das er nicht hat, für Dinge, die er nicht wirklich braucht? Oder der Geld hat und es dem gibt, der ihm Geld dafür gibt, dass er es ihm gibt? Nichts bringt meine Schlussfrage besser auf den Punkt als ein jüdischer Witz. Ein Zacken aus der Krone des Humors. Iwan möchte sich besaufen und zu diesem Zweck einen Gulden beim Dorfjuden leihen. Sie machen die Bedingungen aus. Iwan will erst im Frühling zurückzahlen, und zwar das Doppelte. Inzwischen deponiert er sein Beil als Pfand. Als Iwan gerade weggehen will, ruft ihm der Jude nach: Iwan, wart mal noch, mir ist was eingefallen. Im Frühling wird es dir schwer fallen, 2 Gulden aufzutreiben. Ist es nicht besser, wenn du die Hälfte jetzt schon anzahlst? Das leuchtete Iwan ein und er gab den Gulden zurück. Ein Weilchen ging er sinnend vor sich hin, dann murmelte er: Merkwürdig, der Gulden ist weg. Das Beil ist weg. Einen Gulden bin ich obendrein schuldig. Besoffen bin ich auch nicht. Und der Jude hat doch recht. Amen.